fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Die Gnade sei mit uns, der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich vertrete heute den Michael Paulus und ich habe mir gedacht, heute darf ich dann mal vom vorgeschlagenen Predigttext abweichen. Ihr wisst ja, dass ich an einem Thema arbeite schon seit längerer Zeit, an heilsgeschichtlichen Themen. Und ich möchte mit uns heute mal eine Epoche der Heilsgeschichte betrachten und einsteigen möchte ich damit, dass ich hier auch schon mal von der Heilzeit der Regierung gesprochen habe. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, ist schon lange her. Das war 1. Mose Kapitel 11 und da hatten wir gesehen, dass es mit der Menschheit nach der Sintflut nicht besser wurde, sondern dass Gottes Urteil nach der Sintflut dasselbe war wie vor der Sintflut. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Der Mensch hat sich nicht gebessert. Und schon wieder machten sie da große Pläne in ihrem Hochmut. Die Erinnerung an die Sintflut, an das Gericht Gottes, das war schon verblasst. Ist ja erstaunlich, wie schnell sowas geht. Aber nicht das Wissen um die Sintflut, das ist geblieben, denn wir sehen in allen Völkern Sintfluterzählungen, vielfach verändert und abgewandelt im Lauf der Zeit. Aber da merkt man, da ist so eine Urerinnerung bei den Völkern, dass mal eine Flut gewesen ist und es ist auch immer eine Regenflut gewesen. Man merkt, das ist immer weiter überliefert worden, auch als die Völker sich dann über die ganze Erde verstreuten. Aber was das Gericht Gottes bedeutet und was man daraus für Lehren ziehen soll, das ist vergessen. So geht es immer, wenn neue Generationen heranwachsen. Ja? Mancher, wir haben ja heute den 9. Mai, gestern war der 8. Mai, ist ja ein geschichtsträchtiger Tag. Was war da? Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, mancher hat ja den Nationalsozialismus noch erlebt und den Krieg. Die furchtbare Zerstörung und das Unheil über Deutschland. Und dann kennen Sie auch noch diese Neubesinnung, die es nach dem Krieg gab. Und wie schnell ist das wieder verblasst? Die Kirchen wurden wieder leerer und die Menschen hatten wieder mit sich selber zu tun und mit ihrem Wiederaufbau. Und dann wuchs eine neue Generation heran, meine, die den Krieg nicht mehr erlebt hatte, die auch Hungerszeit nicht erlebt hatten. Und dann haben wir das Butterbrot, was wir mit in die Schule genommen haben, keine Lust drauf, wollten lieber Pommes frites. Das haben wir dann in die Mülltonne geschmissen. Vergessen, was das für ein Unheil war, weil wir es selber nicht erlebt hatten. Und so sehen wir es auch bei der Sintflut, so ist der Mensch nicht verbesserungsfähig. Und wir wollen heute Vormittag hier, deshalb habe ich mir etwas mehr Zeit für die Predigt erbeten, miteinander mal in das Wort Gottes gucken und das mal ein bisschen intensiver, als wir das sonst in der Predigt tun. Gott plant nämlich jetzt etwas Neues. Ich lese 1. Mose 12, 1 bis 8. Wir haben es hier vorne an der Wand stehen. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land, bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Ja, Gott lässt die Menschheit nach der Sintflut weiter bestehen, obwohl der Mensch nicht besser geworden war. Er garantiert den Fortbestand der Erde, weil er vorhat, den Retter zu schicken, Jesus Christus, im Blick auf den Erlöser. So, das wussten die Menschen aber noch nicht. Jetzt beginnt hier die Offenbarung im Blick auf Christus, ja, wie das ja den ersten Seiten der Bibel schon steht, im Proto-Evangelium: derselbe wird den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen, sagte Gott zu der Schlange. Da war schon eine verborgene Ankündigung auf den Messias. Aber die Menschheit wusste noch gar nicht, was ist denn da jetzt gemeint? Jetzt beginnt Heilsgeschichte im engeren Sinne. Jetzt kommen Offenbarungen im Blick auf Christus. Aber Gott wollte nicht jetzt Jesus einfach unvermittelt so hier in diese Welt schicken, dass er sagt, so, jetzt bin ich hier und keiner wusste, was soll das, sondern Gott wollte das vorbereiten. Und dazu wählt er Abraham, einen Menschen, aus. Und zur Vorbereitung auf den Messias braucht Gott ein Land, ein Volk und ein Buch. Und diese drei Dinge werden jetzt in Angriff genommen. Das erste, ein Land. Gott handelt immer geschichtlich. Nicht es war einmal, wie Grimms Märchenbeginn, sondern Gott tut an bestimmten Orten zu bestimmter Zeit etwas, was von Bedeutung ist. Das kann man datieren. Und es wird ja in der Bibel oft datiert, zu der Zeit, heißt es da, als und dann kommt. Als Johannes der Täufer zum Beispiel auftrat, da heißt es in Lukas 3, zur Zeit, als Kaiser Tiberius regierte. So datierte man damals, man hatte ja noch keine Jahreszahlen. Und dann wusste jeder, aha, ja, da, das können wir uns vorstellen. Als der Hohepriester Hannas in Jerusalem regierte, wird auch noch der Statthalter genannt, der zu der Zeit in Syrien herrschte. Also verschiedene Regierende, sodass jeder Bescheid wusste. Das ist belegbar, keine Märchen, die später die Urgemeinde erfunden hat. Großer Unsinn sowas, sondern die haben belegbare Dinge genannt. Und so ist es mit Abraham, belegbarer Zeitpunkt. Und da fängt er an, aber Gott braucht ein bestimmtes Land. Jesus soll in einem bestimmten Land kommen, an einem bestimmten Ort. Später wird dann durch die Propheten ja sogar gesagt, welcher Ort das sein soll. Bethlehem, danke. Er wird auch später durch Propheten ankündigen, aus welcher Familie er kommen soll, aus der Familie Davids. Fortlaufende Offenbarung. Jetzt weiß da noch niemand etwas von. Das kommt alles zu seiner Zeit. Und hier beginnt Gott, das Land auszusuchen. Und das ist dieses Land Kanaan. Das zweite, ein Volk. So, und jetzt ist interessant, Gott sucht nicht einfach ein bestehendes Volk aus. Er hätte ja auch eines der Völker nehmen können, was schon darum lebte, darum lief. Tut er nicht. Sondern er baut ein Volk neu auf. Er sucht einen Mann, eine Frau und denen gibt er jetzt die Verheißung. Und daraus wird dann dieses Volk. Und in diesem Volk will dann Gott weitere Offenbarungen geben. Die anderen Völker lässt Gott jetzt einmal beiseite. Bisher hatte das, was Gott sagte, immer die ganze Menschheit betroffen. Was Gott Noah sagte, galt allen, der ganzen Menschheit. Aber jetzt lässt er die anderen beiseite und befasst sich jetzt mal mit diesem Volk, und da gibt er Offenbarungen. Wir sehen in Apostelgeschichte 14, wir schlagen das mal jetzt nicht auf, da haben wir die erste Missionsreise des Apostels Paulus, und ab Vers 8 ist er in Lystra. Da wollten sie ihn sogar für einen Gott halten. Aber er sagte: Was tut ihr da? Wir sind Menschen wie ihr, aber wir verkündigen euch den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann heißt es in Vers 16, das muss ich uns jetzt doch mal vorlesen, Apostelgeschichte 14, Vers 16. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen und so weiter. Ja, Gott hat die Heiden ihren Weg gehen lassen, die hatten ihre Götzen. Und Gott hat sie ruhig dabei belassen. Die Zeit war noch nicht da für die Heiden, sich davon abzugehren. Gott kümmerte sich nur um dieses Volk Israel. Aber jetzt, sagt Paulus, seid auch ihr an der Reihe. Vers 17, ich hatte es ja schon angedeutet, er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan, euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Also, Gott hat auch den Völkern ihren Lebensraum und ihre Nahrung gegeben und erwartet, was, dass sie ihm nun dafür auch einmal danken. Aber Offenbarungen sind ihnen nicht gegeben worden. Und das änderte sich dann erst mit der Mission. So, mal diesen Bogen geschlagen. Jetzt aber zurück zu Abraham. Jetzt bleiben die anderen Völker erstmal in ihrem Götzendienst. Das dritte, ein Buch. Das sind jetzt die Offenbarungen, die Gott gibt. Angefangen mit dieser Offenbarung an Abraham, und dann werden alle weiteren Offenbarungen, die Gott gibt, festgehalten. Wir haben es in der Bibel wörtlich vor uns liegen. Ja? Heutige Theologie meint ja, das wären alles nur mündliche Theorien gewesen, und im Laufe der Zeit habe sich das verändert und später dann mal aufgeschrieben, das ist alles Unsinn. Man hat ja die Archäologen Ausgrabungen gemacht, in Ebla zum Beispiel. Da hat man ganze Bibliotheken gefunden mit Tontafeln. Die werden auf das Jahr 2200 etwa vor Christus datiert. Und Abraham hat so um 2000 gelebt. Und er war ein reicher Mann. Und wir können mit Sicherheit annehmen, dass Abraham geschrieben hat. Und auch die Urväter vorher schon. Und die haben aufgeschrieben, nicht, was sie dachten, sondern die haben aufgeschrieben, was Gott gesagt hat. Die haben nicht, wie die Theologie meint, ihren Glauben ausgedrückt, und wir drücken ihn heute halt anders aus, sondern sie schrieben, was Gott ihnen gesagt hat. Und wir haben diese Aussagen und Offenbarungen Gottes wörtlich. Also das sind nicht nur Geschichten, die man verändert hat, ja. Und so ist dann im Laufe der Zeiten dieses Buch, das Alte Testament, gewachsen bis etwa 400 vor Christus. Da trat der letzte Prophet auf. Von da an bis Christus war Ruhe im Karton. Eine Zeit des Schweigens, wo Gott nicht mehr redete in dieser Form. Nur noch eine Zeit des Wartens. Und als jetzt Jesus kam, da brauchte er gar nichts Neues zu sagen, was Gott jetzt will. Er brauchte nur zu sagen, habt ihr nicht gelesen? So steht es geschrieben. Und das wird jetzt erfüllt, was geschrieben steht. Also, Jesus hat in der Lehre nichts Neues gebracht. Er sagt mal dem Nikodemus, du bist ein Mann Gottes und weißt das nicht. So steht's geschrieben. Es war alles schon da, aber was war jetzt im Neuen Testament das Neue? Die Person. Die fehlte noch. Und die Erklärung mancher Dinge, die im Alten Testament noch nicht so recht verstanden wurden. Und so konnte Jesus mehrfach sagen, habt ihr nicht gelesen? Und wenn die Apostel in die Welt zogen und missionierten, dann gingen die zuerst immer wohin? Zu den Juden. Ja? In die Synagogen. Und dann sagten sie, Jesus ist gekommen, sie haben ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden, der ist der Messias, den verkündigen wir euch. Und dann sagten sie, und so steht es geschrieben. Da müssen wir mal drauf achten im Neuen Testament, wenn wir Predigten der Apostel lesen, immer Schrift belege. So steht's geschrieben. Und bitte bleibt dabei, prüft das, was jemand hier vorne sagt, anhand der Schrift. Im Hebräerbrief heißt es, sie durch den Gebrauch der Schrift geübte Sinne haben. Wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen wissen, was da steht. Der Geist Gottes kann uns nur an das erinnern, was wir auch gelesen haben. So steht es geschrieben. So, sodass wir jetzt, wenn wir die Apostel predigen, hören, wir immer zwei Zeugen haben. Die Apostel sagen, wir bezeugen, sie waren ja Zeugen. Und der zweite Zeuge ist die Schrift. Es steht geschrieben. Zwei Zeugen. Und wenn sich das erfüllt, dann kann man sehen, es stimmt. Bei einem Gericht mussten immer zwei Zeugen reden. Und das hatten die Apostel mit diesem Buch. Und als Paulus dann in der Stadt Beröa in der Synagoge gesprochen hatte, da waren sie, die sehr daran interessiert, und da heißt es, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich also verhielte. Wo sind die Christen, die täglich in der Schrift forschen, ob es sich also verhält? Sie konnten aus dem Alten Testament, was sie hatten, konnten sie feststellen, stimmt das, was der Paulus gesagt hatte, oder stimmt es nicht? Können wir das auch prüfen? Stimmt das, was der da sagt, oder stimmt das nicht? Jawohl. Genauso können wir das prüfen anhand der Schrift. Und das hatte Gott vor, den Aposteln dieses Material an die Hand zu geben, und das soll jetzt vorbereitet werden. Und dazu hat er sich 2000 Jahre Zeit genommen. Und hier beginnt es. Das ist jetzt die neue Heilzeit der Offenbarung. Bisher hatten wir das Gewissen, worauf die Menschen hören sollten. Ja? Oder danach setzt Gott Regierungen ein, denen sollten sie gehorchen und sich unterordnen und den Gerichten zur Erhaltung der Menschheit. Und nun kommen Offenbarungen. Und nun gilt es, diesen Offenbarungen zu glauben. Und das taten dann auch die Israeliten, das sehen wir jetzt durch die ganze Geschichte. Sie erinnern sich immer an das, was Gott gesagt hatte. Nur mal ein Beispiel, Jakob, der Enkel Abrahams, ne? Ja, der Enkel, hatte eine große Familie und Josef wurde nach Ägypten verkauft. Dann kam die große Hungersnot und schließlich zogen sie nach Ägypten, um dort ernährt zu werden. Und als Jakob seinen Tod nahen fühlte, was sagt er? bringt mich aber nach Kana an, da will ich begraben sein. Er wusste, die Verheißung hat Gott gegeben. Und als Josef starb, sagte er, wenn ihr mal zurückgeht, der wusste, die bleiben nicht hier, dann nehmt meine Gebeine mit. Das nur mal so als Beispiel. Das war Glaube an die Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Und so hatte Gott das erwartet. So, aber nun sehen wir in diesem Kapitel, Gott gibt Abraham persönliche Verheißungen, nationale Verheißungen und Verheißungen für alle Völker. Die persönlichen, die haben wir in Vers 2 und 3. Ja? Ich will dich zum großen Volk machen. Das ist erfüllt. Gott hat es erfüllt. In aller Welt gibt es heute trotz der vielen Verfolgungen das Volk der Juden. Und es gibt die ganze Christenheit, die ja inzwischen auch dazugehört. Spreche ich gleich noch von. Weiter. Und ich will dich segnen. Das hat Gott auch erfüllt. Zum Segen gehörte damals im Alten Testament auch äußerer Segen. Reichtum. Abraham war reich. Als Lot mal verschleppt wurde bei Kriegszügen, wollte Abraham ihm hinterherziehen und wieder befreien. Da konnte der 318 Mann auf die Beine bringen. Gott hatte ihn gesegnet. Und nicht nur leiblich, sondern auch mit geistlichem Segen. Was hat Gott ihm alles zugesagt? Weiter. Ich will dir einen großen Namen machen. Hat Gott erfüllt. Sein Name ist heute nach 4000 Jahren immer noch in aller Welt bekannt. Und die Juden nennen ihn unseren Vater, Vater Abraham. Und das vierte, du sollst ein Segen sein. Ja, er ist auch anderen Menschen damals ein Segen gewesen. Und Gott sagte ihm ja auch zu, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Er steht unter Gottes Schutz. Hat Gott erfüllt. Jetzt kommen die nationalen Verheißungen, Vers 7. Ja. Vers 7, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Also die Landverheißung wird noch mehrmals dann wiederholt. Das ist eine Verheißung für seine Nachkommen. Ja. Er selber, ihm wurde es schon zugesprochen, aber er war dort noch ein Fremdling. Aber das sollte die Nation werden, die aus seinem Nachkommen werden wird, hat Gott auch erfüllt. Und dann das dritte, Verheißung für alle Völker, das haben wir nochmal zurück in Vers 3, Dankeschön. Da steht zweite Hälfte, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So, das ist der Grund, warum uns Abraham interessiert. Sonst wäre das hier eine israelitische Überlieferung ganz interessant mal zu lesen, aber ginge uns weiter nichts an. Aber deswegen interessiert er uns. Und diese Verheißung wird auch nochmal wiederholt und bestätigt, als nämlich Abraham den Isaak nachher opferte. Gott sagte Abraham, er wollte ihn auf die Probe stellen, opfere deinen Sohn. So, jetzt müssen wir überlegen, nicht nur, dass er ihm persönlich sehr teuer war, niemand von euch wird seinen Sohn hingeben. Darum ging es hier gar nicht, sondern Gott hatte ihm ein großes Volk zugesagt, das sollte aus ihm werden, und zwar nicht über Ismael, sondern über Isaak. Und den soll er jetzt opfern? Das ist doch der totale Widerspruch, ist doch gegen Gottes Verheißungen. Und was macht Abraham? Gott hat es gesagt, also will ich es tun. Ein größeres Vertrauen zu Gott gibt es nicht. So könnten wir sagen. Und deswegen hat auch der Apostel Paulus ihn den Vater der Glaubenden genannt in Römer 4. Weil das so ein außergewöhnlicher Gehorsam war, hat Gott noch etwas dazu getan. In Kapitel 22 kommt dann die Isaak-Geschichte, da erscheint ihm dann der Engel, der ihn aufhält, und dann darf er ein Widder nehmen. Ja, wir kennen die Geschichte. Ja, und dann, und durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da steht im Grundtext, durch deinen Samen. Das ist schade, dass das hier geändert wurde. Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja? Kommen wir später nochmal zu. Also, da hat Gott sich herabgelassen zu sagen, ich schwöre. Ja. Hier schwört Gott Abraham. Und jetzt muss ich mal nochmal die Bibel aufschlagen, oder darf ich nochmal die Bibel aufschlagen? Die Bibelleser wissen, was jetzt kommt. Galater 3. Da heißt es in Vers 15 und 16, liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, und setzt auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. In Vers 16 steht jetzt seinem Samen. Geschlecht ist etwas Unbestimmtes. Das sagt nichts. Geschlecht sagt das ganze Volk. Aber das ganze Volk kann doch kein Segen sein für die ganze Welt. Wie sollen sie denn? Sind doch Sünder. Und hier zeigt Paulus und seinem Samen. Hier heißt es nicht den Samen oder den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Samen. Und dann kann er sagen, welcher ist Christus? Hier können wir mal sehen, wie sorgfältig philologisch Paulus mit dem Alten Testament umgeht. Er sieht hier, es kommt auf die Formulierung an, so genau nimmt er das Wort. Und dadurch erkennt er, mit dieser Verheißung ist einer gemeint, Christus, den Gott einmal schicken will. Der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids nachher. Und der ist dann für die Völkerwelt der Segen geworden. Nur Jesus konnte es sein, weil er die Sünde gesühnt hat. Und dann konnte es in die Welt gehen, und jetzt kann man sagen, es gibt auch für euch Errettung. Aber doch nicht aus den Juden, sondern aus Christus. Deswegen stört mich immer in dieser Luther-Übersetzung hier das Wort Geschlechter auf Erden. Das ist unbestimmt. Der Same trifft es besser. So, und deswegen interessiert uns Abraham, weil ihm diese Verheißung gegeben ist durch Christus. Wir gehen mal zurück zu Abraham. Ich muss aber jetzt mal ein paar Kapitel vorgehen, das haben wir jetzt nicht an der Wand stehen. Kapitel 17. Da heißt es in Vers 7, hier wird die Beschneidung angeordnet, und dann heißt es in Vers 7, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Hier hören wir das zweite Mal von einem Bund. Ja. Letztes Mal war es der Noah-Bund und jetzt lässt Gott sich wieder herab und verpflichtet sich. Und dieser Bund soll nun ewig sein. Und darauf konnten sich die Nachkommen immer berufen. Darauf können wir uns heute berufen. Die konnten wissen, der Bund ist uns zugesagt. David beruft sich auch darauf. Psalm 105, Vers 8. Ich lese uns das auch mal. Psalm 105, Vers 8. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund und das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Dieser Psalm ist auch von David. Also, nur als Beispiel, sie berufen sich auf den Bund mit Abraham und wussten, der gilt uns. Und Gott hebt diesen Bund nicht auf. Als Johannes der Täufer geboren wurde, da haben wir den Lobpreis des Zacharias und dann lobt Zacharias Gott, denn er sieht, Johannes wird der Vorläufer werden, jetzt beginnt die Erlösung. Und dann sagt er, Gott gedenkt an seinen Bund und jetzt erfüllt er ihn trotz der Sünden Israels, trotz der babylonischen Gefangenschaft, trotz der Gerichte, die über Israel ergangen sind, der Bund bleibt. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, nachdem sie Jesus gekreuzigt hatten, wie sich dieser Bund wortwörtlich vor ihnen erfüllt. Soweit einmal zu dieser Heilszeit. Wir haben viel miteinander jetzt in die Bibel geguckt. Ich hoffe, ihr konntet folgen. War mal eine andere Predigt, mehr im Vortragsstil. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir müssen immer mehr und je mehr die Zeit fortschreitet, Christen werden, die ihre Bibel kennen und die diese Zusammenhänge kennen. Denn die Auseinandersetzungen, die da kommen, die können wir nicht von uns heraus bewältigen. Dazu müssen wir die Bibel kennen. Deswegen bitte lest die Bibel. Lasst den Fernseher mal eine Stunde aus, lest stattdessen die Bibel. Ja. Kann nicht sein, dass wir uns Christen nennen und haben noch nie unsere Bibel gelesen. Also mal wirklich gelesen. Das Wichtigste, was wir haben. Gott hat dieses Buch gegeben. Da ist sein Bund, den er geschlossen hat, der auch für uns gilt und den sollten wir kennen. Und dass wir nicht müde werden, das Wort Gottes auch immer wieder anzuwenden. Denn es bringt ja nichts, wenn ich es im Kopf habe, ich soll es auch anwenden. Denn was Gott sagt, das geschieht. Und was er redet, das tut er auch. Ja. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir, dass du nach der Sintflut nicht einfach alles über Bord geschmissen hast, sondern dass du den Retter schon geplant hast, Jesus, der uns einmal erretten wird. Dass du dein Wort erfüllst, dass der Abraham-Bund auch uns gilt und du ihn in Jesus erfüllt hast. Herr, halte uns bei deinem Wort. Schenk, dass dein Wort uns wichtiger wird als alles andere. Und dass wir dabei bleiben, dass es dein Wort ist. Dass wir es der Bibelkritik nicht gestatten, Einzug zu halten. Dass wir die Bibel nicht mit menschlichen Maßstäben betrachten. Wir haben ja am Beispiel von Paulus gesehen, wie sorgfältig er arbeitet und auf das Wörtliche guckt. Halte uns dabei, du hast es gesagt und so wird es geschehen. Und du bist nicht zu dusselig, dich klar und deutlich auszudrücken. Und so hilf uns, Herr, dass wir dabei bleiben. Und je mehr Tage vergehen und je mehr Jahre ins Land gehen, erleben wir hier in Deutschland, in Europa, wie dein Wort immer mehr angegriffen wird. Und dann schenk, dass wir Menschen werden, die dein Wort kennen, die sich in der Bibel auskennen. Dann brauchen wir Auseinandersetzungen nicht zu scheuen. Aber wenn wir dein Wort nicht kennen, sollten wir sie lieber meiden. Wir müssen uns nicht verstecken, aber mit dem Kopf auch denken von deinem Wort her. Und dazu hilf uns. Mach uns zu mündigen Christen. Danke, dass dein Wort gilt. Danke, dass du zu deinem Wort stehst. Und danke, dass wir auch an Brigitte gesehen haben, wie du auf Gebet hörst und handelst, weil du es gesagt hast. Und so wollen wir dir vertrauen, auch in unserem Zweifel. Und auch in unseren Sünden. Du hast gesagt, wir sollen sie dir bringen. Und wenn wir dir bekennen, so willst du gerne vergeben. Und auch da wollen wir dich beim Wort nehmen. Möchten dich auch beim Wort nehmen, wenn du sagst, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Herr, dazu müssen wir nichts tun. Keine Methoden anwenden, sondern du sagst, wir sind es, wenn wir deine Kinder sind. Dann sind wir die Lichtbringer, dann sind wir das Salz in dieser Welt. Schenk, dass wir dich ernst nehmen. Halte uns bei dir und bring uns durch diese Zeit, bis wir einmal in der Ewigkeit bei dir sind.